ARD Sounds.
Genau, stelle ich das mal so ein. Kann man das noch höher machen?
Ja.
Weg. Hier ist mal fest.
Ja, ich werde zu Ihnen sprechen, in diese Richtung.
Ja. Okay.
Ich werde mich an alles gewöhnen.
Oder fühlen Sie sich beengt oder bedrängt?
Noch nicht, also gleich nicht mehr.
Ich torkle am Ufer des Bodensees entlang. Ein sonniger, kalter Februarmorgen. Enten lassen sich von den Wellen schaukeln. Mir ist schwindelig. Ich muss mich konzentrieren, um nicht zu schwanken. Alle Menschen erscheinen mir richtig. Nur mit mir selbst ist irgendwas seltsam. Ich komme mir vor wie jemand, der im Untergrund geheime Operationen durchführt. Ein verdächtiges Individuum. Irgendwas ist aus dem Lot.
Die Erleuchteten. Von der Sehnsucht nach dem großen Durchblick. Feature von Sabine Fringes.
Menschen sitzen in einer Höhle und schauen auf eine Felswand. Hinter ihnen brennt ein Feuer. Die Sitzenden sehen nur die Schatten, die das Licht auf die Wand projiziert, und halten sie für die Realität. Mich fasziniert das Bild und die Frage: Gibt es eine Wirklichkeit hinter der Wirklichkeit?
Wir können das dahinter nicht denken. Dafür sind wir einfach viel zu klein. Aber wir können es spüren.
Good question to ask what enlightenment is.
Es ist gut zu fragen, was Erleuchtung ist.
I have no idea, actually.
Ich habe aber eigentlich keine Ahnung.
It's a description, maybe.
Felix Gronau und Soham. Ihnen begegne ich im Laufe meiner Suche nach der Wirklichkeit hinter der Wirklichkeit.
I can say one thing, it was nighttime.
Eins ist klar, das geschah in der Nacht. Und ich konnte sehen, als wäre Tag. Alles glühte. Ich hatte das Gefühl, dass ich alles weiß. Und ich wusste auch, dass ich nicht dauerhaft in diesem Zustand bleiben würde. Also habe ich mir selbst eine Botschaft gegeben. Ich wollte mir selbst von diesem Zustand aus eine Botschaft geben. Irgendwas Einfaches, das ich verstehen würde, wenn ich von diesem hohen Zustand wieder runterkäme. Und die Botschaft, die ich mir gab, war: Lass los.
Und es ist möglich, innerhalb der Schattenwelt durch die Schatten quasi durchzugucken. Und das Einzige, was wir dafür brauchen, ist ein bisschen Zeit, ein paar Sekunden länger zu gucken und ein Interesse natürlich. Dass wir uns nicht zufrieden geben mit dem Vordergrund, den wir sehen, sondern uns fragen: Wow, das kann aber nicht alles sein. Was ist dahinter?
Ich bin Anfang 20. Zusammen mit anderen Studenten sitze ich in einem Raum. Uns gegenüber eine Gruppe buddhistischer Mönche. Es ist meine erste Meditation. Ich lausche in die Stille und warte auf die Enthüllung oder zumindest Andeutung eines Geheimnisses. Doch da ist nichts. Mittlere Jahre. Die Studienzeit ist lange her und mit ihr die Suche nach Beruf, Wohnort, Partner. Die Frage, ist da noch mehr, taucht wieder auf. Manche wechseln dann den Beruf, den Wohnort, den Partner, kaufen sich ein neues Auto oder reisen in ferne Länder. Meine Reise geht nach innen. Ein klassischer Weg ist Meditation. Als Anfängerin beginne ich mit einem Achtsamkeitskurs. Dieses untätige Sitzen ist immer wieder aufs Neue eine Herausforderung.
Die Augen sanft schließen und hinter den Augenlidern den Blick weich werden lassen.
Sitzen. Einfach nur sitzen. Auf den Atem achten und die Gedanken vorüberziehen lassen. Was harmlos klingt, kann zu Beginn sehr unangenehm sein. Diese Gedanken wahrzunehmen, die sonst eher im Verborgenen ablaufen.
Alle überflüssige Spannung im Körper.
Unter ihnen wahre Hits, immer wieder die gleichen. in wechselnden Gestalten. Ein Kreisen um ungelöste Dinge in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Wut, Ärger, Sorgen, Bewertung. Was hast du gut gemacht? Was hast du schlecht gemacht? Wir sind, was wir denken. Alles, was wir sind, entsteht durch unsere Gedanken. Mit unseren Gedanken gestalten wir die Welt, sagt Buddha. Ich sitze im Café und lese Texte des Psychologen Paul Watzlawick. Auch er sagt, die Wirklichkeit konstruieren wir selbst. Berühmt ist seine Geschichte von dem Mann, der sich bei seinem Nachbarn einen Hammer ausleihen möchte. Statt ihn einfach zu fragen, ergeht er sich zuerst in allerlei Vermutungen über dessen Reaktion. Bis er schließlich wutentbrannt bei ihm klingelt und ihn anschreit, er solle seinen blöden Hammer doch behalten. Während ich das lese, kommt eine Frau herein und setzt sich an den Nachbartisch. Sie bestellt einen Latte Macchiato. Der Kellner hat sie nicht verstanden und fragt freundlich nach. Sie wiederholt laut und nachdrücklich einen Latte Macchiato und sagt dann hörbar zu sich, alles muss man zweimal sagen. Das Leben ist Leid, sagt Buddha. Und dennoch lächelt er über seinen wohligen Bauch. Nach diesem friedvollen Lächeln sehne ich mich. Frieden mit den eigenen Schwächen und Frieden mit den Schwächen der anderen. Zuversicht angesichts der Umweltzerstörungen. Freude am Gesang der lebenden Vögel, statt Trauer über das Sterben vieler Arten. Wer sind wir jenseits der Person? Jenseits von Charakter, Begabungen, Aussehen. Jenseits all dessen, was vergänglich ist. Manche Menschen erfahren eine Antwort auf diese Frage während einer schweren Krankheit oder im Angesicht des Todes.
Und ich bin eben ganz plötzlich und überraschend über den Kopf aus meinem Körper hinausgeschossen, also so schnell, dass ich gar keine Chance hatte, dem zu widerstehen oder etwas entgegenzusetzen. Und ich weiß auch, dass es eine Kraft war, die mich geholt hat. Also es war wie von zwei Seiten. Auf der einen Seite bin ich rausgeschossen, auf der anderen Seite war auch etwas, was mich empfangen hat. So habe ich es gespürt. Und es ging sehr schnell und plötzlich. Und das Bemerkenswerte war für mich, dass ich wusste, ich habe meinen Körper verlassen. Ich kann also auf mich runtergucken von der Decke. Und dass ich total überrascht und erstaunt war, dass es mich noch gibt. Weil bis dahin dachte ich immer, es kann den Menschen nur in einem Körper geben. Jetzt war mir aber klar, nee, dein Körper liegt ja da unten. Und du oder irgendetwas von dir ist von ihm getrennt. Und trotzdem fühlte ich mich lebendiger als jemals zuvor in meinem Leben. Also das ist wirklich eine unglaubliche Erkenntnis gewesen.
Die Physiotherapeutin Sabine Mehne erkrankte Mitte der 90er Jahre an Krebs. Völlig erschöpft glitt sie während einer Untersuchung in einen außergewöhnlichen Bewusstseinszustand.
Und besonders eindrucksvoll war eben, dass dieses Etwas, ob es noch ein Ich war, ich weiß es nicht, was existiert hat, dann eben sehr schnell mit diesem Licht, was mich empfangen hat, also dieses Licht ohne irgendeinen Schatten, ein Licht, was ich noch nie zuvor in dieser Schönheit und Intensität und Liebe und Freiheit gespürt habe, das hat mich quasi aufgenommen. Ich bin mit diesem Licht verschmolzen.
Wer bin ich?
Wer bin ich?
Ich bin nicht meine Gedanken.
Ich bin nicht mein Körper.
Nicht mein Körper.
Nicht meine Vergangenheit.
Ich bin
nicht meine Vergangenheit.
Nicht meine Zukunft.
Ich bin
nicht meine jetzt. Zukunft.
Ich bin
jetzt.
Jetzt.
Mitte Dezember. Der 8-wöchige Achtsamkeitskurs ist zu Ende. Unregelmäßig ist meine Meditationspraxis. Ich kann mich nur schwer dazu aufraffen. Die Tage über Weihnachten und Neujahr lasse ich es ganz sein.
Wer bin ich?
Zu Beginn seines Lebens wiederholt der Mensch seine Entstehungsgeschichte. Embryos entwickeln einen Schwanz und Kiemen. Warum also sollte der Mensch nicht auch auf geistiger Ebene all das in sich tragen, was ihn erschaffen hat?
Wenn wir wirklich neugierig sind, dann werden wir im Außen Hilfestellungen bekommen und werden diese Hilfestellung ausprobieren, um das zu finden, was wir suchen. Bei manchen Dingen werden wir merken, nee, da kommen wir nicht weiter. Und dann werden wir was anderes finden. Ich spreche gar nicht mal von suchen, sondern die Neugierde genügt, dass Angebote von außen dann auf uns zu kommen. Das heißt, schon da, schon während dieser Suche, entscheidet im Grunde genommen das, was wir suchen, über den Weg, wie wir es finden. Denn es ist ja ganz intuitiv, dass wir merken, ah, das passt jetzt gerade, das liegt uns, das will ich, da gehe ich weiter. Oder dass wir sagen, nö, das ist nicht so meins.
Nur ein paar Straßen von mir entfernt leitet ein ehemaliger buddhistischer Mönch einen Meditationskurs an. Etwa 30 Menschen sitzen nebeneinander auf Kissen oder Stühlen. Die Atemmeditation dauert eine Stunde. Die Aufmerksamkeit der anderen ist ansteckend. Gedanken kommen und gehen oder sind ganz weg. Im Anschluss hält der Leiter einen Vortrag über 4 verschiedene Achtsamkeitsarten, wie sie in den Lehrreden Buddhas erwähnt werden. Viele Männer sehen ihn an, als gäbe es von ihm ein großes Geheimnis zu erfahren. Die Frauen halten sich im Hintergrund. Nach dem Vortrag bleibt eine Gruppe von Teilnehmern schweigend im Vorraum stehen. Jeder sucht nach einer Gelegenheit, kurz mit dem Lehrer zu sprechen. Der ist im Flur eingekeilt zwischen 3 Menschen, von denen einer gerade seine Aufmerksamkeit beansprucht. Nachts wache ich auf. Vor mir eine Art prickelndes Kraftfeld, stumm und unsichtbar. Ein Ozean, denke ich. Ein mächtiger Ozean. Wer bin ich? Ein Rätsel, das sich selbst Rätsel aufgibt, schreibt der Autor Tex Rubinowitz. Ich kenne das schon, nächtliches Aufwachen nach einer Yogastunde. Angenehme Wärme durchströmt den Körper. Dass der Körper auch vom bloßen Sitzen durch Meditation in eine Art von Bewegung kommt. Gerne würde auch ich mit dem Leiter in Kontakt treten. Doch er ist nicht für ein Interview zu gewinnen. Die Suche geht weiter. Ein einfacher Weg soll es sein. Schlicht, natürlich, ohne schweres religiöses Gepäck. Wer bin ich? Ich bin eine Wartende, die nicht weiß, worauf sie wartet. Ich bin eine Suchende auf der Suche. Ich bin eine Frage, die weitere Fragen gebiert.
Swamiji nutzt das Wort Selbsterkenntnis. Eine unmittelbare Erfahrung zu haben, das Erkennen dessen, wer du wirklich bist, anstatt wer du dir gedacht hast, dass du bist. Aber wir haben es nicht total vergessen, da ist immer noch diese Erinnerung in uns. In dem Moment, wo wir das erkennen, gibt es kein Problem. Und es macht keinen Sinn, darüber nachzudenken.
Ein Plakat weist auf einen Satsang mit Soam hin. Auf dem Foto lächelt er humorvoll und entspannt. Soam ist ein Satsang-Lehrer, auf den sich viele andere Lehrer berufen. Satsang, das bedeutet ein Zusammensein mit einem spirituellen Lehrer, der als erleuchtet oder erwacht gilt. Jetzt bin ich es, die ihr gegenüber ansieht, als gäbe es hier ein großes Geheimnis zu ergründen. Soham spricht Englisch. An seiner Seite Rajma, die Übersetzerin.
Das Wort Guru ist interessant, denn der Guru ist der, der die Dunkelheit entfernt. Der die Unwissenheit entfernt. Der Erleuchtete ist der, der nicht mehr unwissend ist. Wenn Swamiji von Wissen spricht, spricht er von etwas völlig anderem. Er spricht von Erfahrungen. Er nennt es Anubhuti. Unmittelbares Erleben dessen, was man nicht kennen kann. Dieser eine Guru hat etwas getan, hat den Samen eines Baumes genommen und ihn energetisiert. Den Samen eingepflanzt und ihm Aufmerksamkeit geschenkt. Aus dem Samen wuchs sehr schnell ein Baum. Er war so eins mit diesem Baum, dass er nichts mehr essen musste. Der Baum aß für ihn Der Baum nahm die Energie der Sonne, konvertierte sie zu Nahrung und er empfing die gleiche Nahrung. Als der Weise starb, starb auch der Baum. Das ist wirklich eins mit der Natur. Es gibt so viele Dinge, über die wir nichts wissen. Das ist also eine ganz andere Welt. Ein Schritt in das Echte anstatt das Fiktive.
Direkt neben dem Sessel von Soham ein meterhohes Bild von Baba Swamiji. Er trägt einen langen weißen Bart. Seinen Kopf umgibt ein goldener Schein. Die Landschaft um ihn herum ist lavendelfarben. Vor 1,5 Jahren hat Soham den Guru in Indien getroffen. Seitdem hat sich sein Leben verändert, sagt er. Er meditiert nun regelmäßig. Just do the Samapan Meditation, lautet einer der Sätze Soams, die während des Satsangs immer wieder fallen. Und ein weiterer? No expectations, keine Erwartungen. Ich sitze aufrecht auf einem Stuhl. Ich hebe eine Hand und lege sie auf meinen Kopf. Kronenchakra nennen Yogis die Stelle. Mit der flachen Hand mache ich eine Drehung im Uhrzeigersinn. 3-mal. Dann spreche ich 3-mal das Mantra der Samapan-Meditation. Ein Mantra, das mir sagt, dass ich eine Seele bin. Eine heilige und reine Seele. Für 1/2 Stunde bleibe ich mit meiner Aufmerksamkeit an dieser höchsten Stelle des Kopfes. Wenn Gedanken kommen, lasse ich sie ziehen. Kurz nach Mitternacht wache ich auf. Ein warmes, tiefes Gefühl durchströmt mich. Oder nein, es strömt nicht. Es ist einfach in mir, in jeder Faser meines Körpers. Wer bin ich? Ich bin ein Raum für Erfahrungen. Nun hat mich ein Sog erreicht. Ich setze mich jeden Tag 1/2 Stunde lang zur Samapan-Meditation. Die Konzentration auf den höchsten Punkt am Kopf unterstützt mich dabei, meine Gedanken ziehen zu lassen. Auch im Alltag soll die Aufmerksamkeit so oft wie möglich auf dem Kronenchakra ruhen. Möglichst nichts denken. Stille. Wie seltsam, nichts zu denken, denkt dann der Verstand, nachdem es mal kurz still war im Kopf. Wo führt das hin? Das ist schön und seltsam zugleich. Ein schwebender Zustand. Ein paar Nächte später fühlt es sich an, als hätte sich die Wärme mit dem Ozeanischen verbunden. Das ist angenehm, wie ein belebendes Bad von innen. Nach 1 paar Wochen wird das Geschehen so intensiv, dass es mich einige Zeit wach hält. Es ist dennoch wunderschön. Doch mit wachsender Intensität fange ich an, mich zu fragen, was geschieht, wenn das noch stärker wird?
Der spirituelle Weg ist ja kein Sonderweg, sondern er ist dann unser Weg im Leben. Und wir machen selbstverständlich auch auf dem spirituellen Weg schmerzhafte Erfahrungen, die wir nicht zu deuten wissen, denen wir ausgeliefert sind, die wir nicht abstellen können. Genau wie im normalen Leben ja auch. Wir kommen um diesen schwierigen Teil nicht rum, zu den psychischen Begleitumständen, den eher unangenehmen, gehört selbstverständlich Angst. Denn wir lernen etwas von uns selber kennen, das wir bisher entweder gar nicht kannten, dessen Ausmaß wir aber definitiv überhaupt nicht ahnen konnten.
Worte erhalten eine neue Bedeutung. Eine Auflaufform ist eine Form, die einen auflaufen lässt. Kann man davon leben? Steht auf dem Plakat eines Kabarettisten. Kann man davon leben? Lese ich. Ein Traum von einem halbvollen Kinosaal. Gleich fängt der Film an. Ein Traum von einem Traum. In dem geträumten Traum kann ich die Handlung selbst bestimmen.
Was wir entdecken, ist, dass unsere eigene Seele unser Guru werden kann. Je mehr Vertrauen ich habe, desto überzeugter werde ich.
Ein Satsang mit Suam am Bodensee. Es ist Mitte Februar. 5 Tage hintereinander gibt es jeden Abend die Möglichkeit, mit Suam zu sprechen. Etwa 20 Menschen im Alter zwischen 20 und 80 sitzen auf einem Stuhl oder auf Kissen. Sie erzählen aus ihrem Leben und von ihren Meditationserfahrungen. Wie sich durchs Meditieren die Konzentrationsfähigkeit steigert. Wie sich Ernährungsgewohnheiten verändern, Alkohol- oder Nikotinsüchte verschwinden, der Körper beweglicher wird. Eine Frau erzählt von der Heilung von einem jahrelangen heftigen Ausschlag und wie daraufhin ihre Mutter plötzlich zu meditieren beginnt im hohen Alter, dann den Pflegedienst abbestellt und sich ihre Strümpfe wieder selbst anzieht. Wie die Veränderungen im Inneren auch nahestehende Menschen berühren und wie Zufriedenheit am Horizont auftaucht.
Sich der Liebe hingeben ist eine ganz intensive Lehre. Denn jeder ist meine Liebe und alles ist meine Liebe. Wenn ich auf der Straße ein bisschen Müll aufnehme und in den Mülleimer tue, ist das eine Handlung aus Liebe. Ich tue es nicht, um damit mir Gutes zu verdienen. Ich tue es auch nicht, um jemanden zu beeindrucken. Es ist einfach eine Handlung aus Liebe. Es gibt in unserem Alltag unendlich viele Möglichkeiten. Sich dem Leben hingeben bedeutet Ja sagen zu dem, was ist. Einige der äußeren Umstände fordern mich heraus. Auch dafür kann ich dankbar sein. Denn all das hilft mir, mir näher zu sein. Mehr im Moment zu sein, Gott näher zu sein.
Nach den 5 Tagen mit Soams abendlichen Satsang bleibe ich noch am Bodensee, um hier in der Natur in die Stille einzutauchen. Alleine. Schweigend. Ich gehe spazieren. Ich meditiere morgens, mittags und abends. Um 2 Uhr nachts sitze ich aufrecht im Bett. Was ist das? Ich fühle mich wie unter Hochspannung. Wie eine Glühlampe, durch die zu viel Strom fließt. Strom, den ich nicht abstellen kann. Sofort schaltet sich der Verstand ein und befeuert mich mit Gedanken und Sorgen. Werde ich verrückt? Brenne ich jetzt durch? Durchatmen, Licht an, Brot essen, Kamillentee kochen, Fenster auf, Kamillentee trinken. Jetzt sich ablenken. Jetzt irgendwas ganz Irdisches, Banales tun, denkt mein Verstand. Ich schalte den Fernseher ein. Fremde Gestalten ziehen an meinen Augen vorbei. Gespenster. Kalte Mattscheibenwesen aus einer anderen Welt. Wesen, die mir nichts zu sagen haben. Auf einem Sender läuft ein mir bekannter Film. 8 Frauen von François Ozon. Ein entferntes Gefühl von Vertrautheit stellt sich ein. Ich bleibe dran, obwohl alles nur an mir vorbeizieht und ich mich unendlich langweile.
Es gab in meinem Leben ein paar Situationen, wo ich unbedingt und mit Gewalt die vermeintliche Mauer zwischen mir und dem göttlichen Geheimnis einreißen wollte. Und was ich daraufhin dann erlebte, die Antwort war so eindeutig, die Finger von sowas zu lassen. Gott lässt sich nicht gerne kitzeln, nur weil wir eine Reaktion von ihm wollen. Unser Selbst kommt auf uns zu und nähert sich uns genau in dem Maße, wie wir es auf der einen Seite körperlich, psychisch ertragen können und auch so, wie wir es auf der anderen Seite intellektuell verstehen können. Denn wir müssen das, was uns dann passiert, natürlich auch einordnen können in unser Sein, in unser Leben.
Am nächsten Morgen bin ich immer noch benommen. Das Gefühl einer heftigen Krise, einer kompletten Orientierungslosigkeit. Wer bin ich? Wo geht's lang? Was ist Leben nochmal? Ich muss unter Menschen. Soam mit seinem Tross ist abgereist. Ich verabrede mich mit Ernst Peter Flint, einem Mann um die 70, der im Satsang Staunenswertes über sein Erwachen erzählte. Er war 25 Jahre lang Assistent von Maharishi Mahesh Yogi, dem Begründer der transzendentalen Meditation. Die Beatles und andere Popgrößen ließen sich von Maharishi inspirieren. Eine Bank am See. Die Sonne scheint und bringt das Wasser zum Glitzern.
Man kann durch jeden Sinn, nicht ob das Geschmackssinn ist, Geruchssinn ist, Gefühl, selbst durch Denken, durch einen intellektuellen Vorgang, kann man zur Transzendenz kommen. Es ist einfach nur eine Frage der Zeit.
Zum Glück ist da jemand, der mich nicht für irre hält, der solche Prozesse kennt.
Es gibt nur ein Bewusstsein. Und alle reden so hier, da und da und da, aber meinen alle das eine Bewusstsein. Und jetzt geht es nur darum, wie komme ich am schnellsten und besten dahin, nicht?
Möchte ich da überhaupt noch hin? Mir erscheint das alles auf einmal komplett verrückt. Aber das normale Leben kommt mir mittlerweile mindestens genauso verrückt vor.
Für das Transzendieren sind zwei Dinge Voraussetzung. Erstens ist das Vertrauen. Du musst zu deiner Methode oder zu deinem Meister, zu deinem Lehrer Vertrauen haben. Weil du kannst ja noch nicht wissen, was wirklich passiert. Das heißt, du gibst dich dem hin, was dir da begegnet ist, und dadurch öffnest du dich und so kommst du aus der Unwissenheit in die Wissenheit, nicht? In das Wissen. Und das Wissen ist die eigene Erfahrung von der Transzendenz, die eigene Erfahrung von dem reinen Bewusstsein. Oder andere sagen, die Selbstrealisierung. Das Selbst ist das reine Wissen.
Okay, jetzt nochmal kurz die Zusammenfassung. Also, ich mache jetzt so bestimmte Energieerfahrungen. Die sagen mir, dass ich auf dem richtigen Weg bin, weil jetzt der Prozess in Gang ist, dass sich alles verfeinert und dem gebe ich mich jetzt hin und dann sehe ich schon, wo ich rauskomme.
Ja, das ist auch ganz wichtig, so wenn dieser Prozess läuft im Körper, egal was es ist mit Bildern und Energien, bei dir jetzt mit den Energien, dass du das Vertrauen hast, dass es etwas Gutes ist. Nicht, die Energie möchte frei fließen können, nicht, und möglichst ohne Hindernis, nicht, und wenn du keinen Widerstand hast, weil du im Vertrauen bist und in der Hingabe nicht, dann machst du die maximale Entwicklung durch, um wirklich schnell zur Erleuchtung zu kommen.
Erleuchtung. Erleuchtung. Das Wort geht mir langsam auf den Geist. Worauf habe ich mich da eingelassen, ohne Not mich übermütig in Gefahr begeben? An diesem Tag meditiere ich nur ein paar Minuten und besorge mir einen ruhige Seele-Tee Hildegard, den ich mir für die Nacht bereitlege. Außerdem einen Zettel mit Handlungsanweisungen. Nicht denken, fühlen, zulassen, Ja sagen.
Wer bin ich?
Kindheitserinnerung. Urlaub in Frankreich. Auf dem Weg zum Strand eine alte, braungegerbte Frau. Obdachlos, zahnlos. Schmutzig die Kleidung. Wir sehen uns an. Auf einmal der Gedanke, was wäre, wenn mein Geist plötzlich in ihrem Leib wäre und ich in ihrer Gestalt auf meine Eltern zuginge und sagen würde, hallo, erkennt ihr mich? Ich bin's, eure Tochter.
Wer bin ich? Was ist Liebe?
Können Sie sehen, dass das, was Ihnen geschieht, Ihr Weg ist? Dass das nichts außerhalb irgendwie von Ihnen ist, sondern dass Sie und Ihr Leben das ist.
Zurück in Köln. Seit dem nächtlichen Erlebnis meditiere ich jetzt nur noch eine halbe Stunde pro Tag und gehe ansonsten meinem Alltag nach. Genauso wie es Swamiji empfiehlt. Das energetische Geschehen ist präsent, aber es hält sich dezent im Hintergrund. Nicht mehr stark, sondern von nun an sanft ist sie, die Kundalini. So wird im Yoga die universale Lebensenergie genannt, die merklich oder unmerklich zu fließen beginnt, wenn ein spiritueller Prozess in Gang kommt. Leider hat sich die Angst verselbstständigt. Schon beim Meditieren begegnet sie mir.
Sie sitzt neben mir auf dem Kissen.
Ist das vielleicht nicht die richtige Meditationstechnik für mich? Ich könnte jetzt aufhören. Schluss mit Sitzen in Stille, Schluss mit Hingabe und Seelenmantra. Aber zugleich macht mich dieser Gedanke unfassbar traurig.
Es geht hier nicht um die Meditation, es geht um die Angst. Und da haben Sie höchstwahrscheinlich leider recht, entkommen Sie nicht, indem Sie die Technik verändern. Letztlich geht es darum, zu lernen, dass Angst immer eine Illusion ist. Es ist ein Gedanke im Kopf, mehr nicht.
Ist das Kundalini oder Angst, was sich zeigt? Ich mache das Licht an. Mein Blick fällt auf die Decke. Da sehe ich eine Spinne über meinem Bett in ihren Fäden tanzen. Soll ich jetzt Angst vor der Spinne haben oder Angst vor der Angst? Absurd. Beides absurd, denkt der Verstand. Für eine kurze Zeit hat er sich selbst schachmatt gelegt. Und irritiert stellt er das Denken ein. Damit hört auch die Angst auf. Ich schlafe ein. Irgendwo muss doch hier ein gewaltiger Witz eingebaut sein. Es kommt mir vor, als läge in weiter Ferne ein Lachen in der Luft.
Ja, irgendwo habe ich gelesen, und das geht mir jetzt nicht mehr aus dem Kopf, göttliches Bewusstsein ist ein reines Sein, das ich selbst nicht erfahren kann. Und deswegen gibt es uns und alles, was wir hier sehen, damit es sich erfahren kann in uns. Würden Sie das auch so sagen? Können Sie damit was anfangen?
Das ist ein Versuch, die Wahrheit zu beschreiben. Einer von Tausenden. Und es gibt Menschen, die hören das und ahnen sofort die dahinterstehende Wahrheit. Und für die ist das wie eine Offenbarung. Und die können lange damit gehen, also Tage, Wochen, Monate, und erinnern sich dran. Und das ist wirklich ihre Tür aus dem Schattenreich ins Licht.
Gibt es eine Wirklichkeit hinter der Wirklichkeit? Mir ist schwindelig. Wer bin ich? Irgendwas ist aus dem Lot. Angenehme Wärme strömt den Körper. No expectations. Keine Erwartungen. Wut. Ein einfacher Wesen ist unsichtbar. Gerne hätte ich jetzt mal für eine Weile erleuchtungsfrei. Aber mein Verstand läuft auf Hochtouren. Der Verstand versteht, dass es hier nichts zu verstehen gibt, sucht aber trotzdem zu verstehen. Ich lasse ihn galoppieren und lese und lese. Ich blättere fasziniert in Schriften von Mystikern, die alle eine Erfahrung gemacht haben, von der sie sagen, dass man darüber nicht in Worten sprechen kann, die aber dennoch ganze Bücher darüber schreiben. Immer wieder ist vom Tod des Ichs die Rede, ein schmerzhafter Auflösungsprozess des Egos. Dann begegnet mir Johannes Tauler. Der deutsche Prediger aus dem 14. Jahrhundert geht, wie Meister Eckhart, davon aus, dass Gott im Grund der menschlichen Seele zu erreichen ist. Durch unablässiges Bemühen um Selbsterkenntnis. Tauler sagt, der Weg führt notwendigerweise durch die Angst. Erfahrungen, die auch Felix Gronau gemacht hat. Felix Gronau ist Autor der Bücher »Grenzenlose Erleichterung« und »Das Lächeln der Unendlichkeit«. Schon von Jugend an hat er die Stille erforscht, ohne einen Guru oder Meister an seiner Seite. Zuerst arbeitete er als Kaufmann, dann als Atemtherapeut. Heute ist er in Rente, bietet aber weiterhin regelmäßig Meditationskurse an. Ein großer Mann mit intensivem Blick, sehr ernst. Nach einer kurzen Begrüßung hilft er mir schweigend aus dem Mantel und reicht mir dicke Wollsocken. In mir denkt's, hier wird nicht gesmalltalkt. Etwas beklommen stehe ich in seinem Meditationsraum. Er gibt mir Zeit, mich umzusehen. Eine Buddha-Statue und ein Bild von Jesus. Zwei weiße Klappstühle mit blauen Kissen stehen einander gegenüber. Ich schraube das Mikrofon auf ein Stativ und setze mich. Auf einem Tischchen dazwischen zwei Wassergläser und ein Schälchen mit Gummibärchen. Das ist was für die Seele, sagt er. Doch da ist davonleben komplett verrückt.
Auf dem Sofa, nicht meine Zukunft.
Tiefes Gefühl, erleuchtungsfrei,
Stunden von Einheit jenseits der Person.
Ein mächtiger Ozean.
Bewertung. Wer bin ich?
Stelle.
Was ist Leben nochmal? Ich bin jetzt. Ich bin reinste Unruhe. Nach meiner intensiven Erleuchtungslektüre bin ich ein einziges Fragebündel. Das, zusammen mit dem unbekannten energetischen Geschehen und der Aufgabe, eine Sendung darüber zu machen, gibt mir den Rest. Kann und will ich überhaupt davon berichten? Nimmt mich danach noch jemand ernst? Muss ich meinen Beruf wechseln und Mystikerin werden? Auf dem glatten Boden rutschen meine Füße in den dicken Wollsocken weg. Felix Gronau holt ein Kissen, auf das ich sie stellen kann.
Wie wirken denn unerleuchtete Menschen auf Sie?
Wenn wir das Wort unerleuchtet streichen würden, wäre das einfacher für mich zu antworten. Dann würde die Frage lauten, wie wirken Menschen auf Sie? Ja, fein, menschlich. Gut.
Aber Sie haben ein fein ausgeprägtes Gespür für, wenn das Ego spricht und wenn, ich weiß nicht, wie ich das andere nennen soll, das Selbst spricht. Mhm.
Hören Sie den Vogel gerade? Mhm. Spricht da ein Ego oder spricht da das Selbst?
Das spricht das Sein. Ich schaue Sie jetzt nicht so lange an, weil sonst sind meine Fragen weg.
Wir haben so viel Zeit.
Okay.
Lassen Sie sie einfach weg sein. Die Fragen sind viel zu wichtig, als zu schnell drüber hinwegzugehen. Ob ich, wenn ein Mensch spricht, höre, dass das Ego spricht oder höre, dass das Selbst spricht, das entscheide ich. Ich kann jedem Menschen so zuhören, dass ich höre, dass da das Große aus ihm spricht. Und das kann sicherlich jeder, der das ebenfalls möchte.
Und was meinen Sie mit das Große?
Das, was Sie in Ihrer Frage das Selbst genannt haben.
Und was ist denn das Selbst?
In Ihrer Frage haben Sie das als Gegenteil von dem Ego bezeichnet.
Wie hängen die miteinander?
Ganz offensichtlich sitzt mir ja beides gegenüber. Ein persönlicher Mensch und das andere, das überpersönliche, große. Mit einer gewissen Oberflächlichkeit zuhören. Und dann hören wir Ego. Oder wir rücken von dieser Art des Zuhörens ein Stückchen ab und sind offen für das Wunder dessen, der uns da gegenüber sitzt.
Felix Gronau nimmt sich Zeit für die Begegnung. Gut 3 Stunden dauert unser erstes Gespräch, in das er immer wieder längere Meditationseinheiten einpflicht.
Sie merken einfach, dass Sie hier sind, im Stuhl sitzen.
Naja, ich könnte mich jetzt hier so rein entspannen, dass dann alle Fragen weg sind.
Ja, machen wir das doch mal. Für 10 Minuten. Die vergessen wir nicht. Ihr Verstand ist leider aktiv genug, dass er sich in 10 Minuten wieder an alles erinnert. Atmen Sie durch. Merken Sie einfach, boah, ich sitze hier. Eigentlich ist es hier ganz lustig und ich könnte mich wirklich entspannen. Merken Sie das? Ja, das ist die Wahrheit. Wenn ich einen Augenblick von diesem aktiven Verstand zurücktreten würde und für einen Augenblick merken würde, jetzt gerade brauche ich ihn doch eigentlich gar nicht. Jetzt genügt es, meinen Atem zu spüren, die Lebensenergie in ihrem Körper zu spüren. Wir müssen nicht mal mit denen irgendwas tun. Ja. Wir beide sitzen einfach nur hier.
Dann nehmen wir mal die Krähe als Rückruf.
Nun lasse ich die Fragen aus der Stille kommen. Ich schließe die Augen und warte einfach, bis eine von allein auftaucht. Woher kommt die Frage? Wer lässt sie einfallen?
Welche Erfahrungen haben Sie da gemacht, die wir so esoterisch oder geheimnisvoll unter dem Stichwort Erleuchtung zusammenfassen?
Eigentlich überhaupt keine großartigen. Wenn ich was gefunden habe, dann ist es etwas Einfaches und Natürliches, das immer und überall da ist und in jedem Menschen. Man könnte sagen, das ist ein Ort in uns. An diesem Ort ist ganz viel Dankbarkeit über vollkommen alltägliche Sachen, an die ich mich nicht erinnern muss, also an diese Dankbarkeit, sondern die einfach aufsprudelt im Alltag, plötzlich, genau wie auch diese Freude oder der Friede.
Was ich so berührend finde, wenn Menschen von so einem einschneidenden Erkenntniserlebnis erzählen. Mhm. Hatten Sie so eins?
Die großen Dinge bei mir, das waren wenige und sie waren eher schmerzhaft. Aber es gibt die unendlich vielen kleinen Erlebnisse. Und die Vielzahl dieser kleinen und wirklich kleinen und alltäglichen Erlebnisse, die sind viel zu klein, machen aber in der Summe immens viel aus.
Es sind kleine Dinge, die Menschen erleben, die sich auf den spirituellen Weg machen und meditieren. Man kann es kaum erzählen, so banal ist es. Kartoffelchips schmecken auf einmal wie Plastik. Fleisch und Wein nehme ich nur noch selten zu mir. Meine Handschrift ist gleichmäßiger geworden, der Rücken gerader. Ich kann mich besser konzentrieren. Die Arbeit geht leichter von der Hand. Daran merke ich, wie viel Energien überflüssige Gedanken verbraucht haben. Was für ein Geschenk, wenn der bewertende Verstand mal schweigt. Und dann bin ich für ein Wunder bereit. Wer bin ich?
Ich bin sein.
Ich bin sein, welches sein wahrnimmt.
Ich bin.
Vor der zweiten Begegnung mit Felix Gronau trinke ich noch einen Kaffee bei ihm um die Ecke. Vor mir sitzt ein Ehepaar, beide um die 80. Die Frau spricht mit monotoner Stimme. Penetrant und langweilig, denke ich, aber ich lasse den Gedanken ziehen. Unsere Blicke kreuzen sich und wir nicken uns freundlich zu. Kurze Zeit später stehen sie auf. Wieder sehen wir uns an. Auf einmal nur Augen. Ein See von Augen, alterslos, tief, stark. Eine atemberaubende Aussicht.
Wer bist du?
Wer bist du?
Du bist sein.
Du bist sein,
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 das Sein wahrnimmt.
Du bist die, die ich bin.
Sie haben, nachdem Sie einen Augenblick den äußeren Schein gesehen haben, und den bewertet haben und sich ihre Gedanken drüber gemacht haben, dann plötzlich eine Schicht tiefer geguckt und haben hinter dem Menschen, den sie da im Vordergrund gesehen haben, plötzlich das eine Große gesehen und sofort in sich selber gespürt, dass dieses eine Große in ihnen sofort reagierte darauf. Und haben erlebt, dass dieser Mensch plötzlich hochguckte, Kontakt zu ihnen aufnahm und dieses eine Große auch spürte. Und damit haben sie keinen Schatten mehr gesehen. Sie haben den Menschen gesehen, nicht den Schatten. Wenn wir hinter der Schattenwelt das Licht sehen, und wirklich zutiefst erkennen, dass alles gut ist, dann ist das das größte Geschenk, was mir als Mensch überhaupt widerfahren kann. Das bedeutet aber in keiner Form zwangsläufig irgendeine Reaktion darauf. Es verpflichtet mich nicht dazu, mich zurückzulehnen und zu sagen, na dann kann ich mich ja entspannen und bleib einfach glücklich. Und es verpflichtet mich nicht dazu, Umweltaktivist zu werden. Aber ich habe die Freiheit zu beidem. Wenn das erkannt wird, ist die Freiheit absolut.
Menschen sitzen in einer Höhle und schauen auf eine Felswand. Hinter ihnen brennt ein Feuer. Die Sitzenden sehen nur die Schatten, die das Licht auf die Wand projiziert, und halten sie für Realität.
Kann man das intellektuell oder dem Verstand erklären, warum alles in Ordnung ist?
Nein. Und der Verstand ist immer so aufgebaut, dass er duale Dinge sieht, also das eine und das Gegenteil davon. Im Erkennen eines Gegenteils müssen dann Urteile liegen. Wir sehen zwei Dinge und sagen, das eine ist fein und gut und in Ordnung und das andere ist böse und darf nicht sein. Das eine ist Freude, das andere ist Leid und daraus gibt es kein Entkommen im Verstand. Das ist um die Schattenwelt. Und es ist möglich, innerhalb der Schattenwelt durch die Schatten quasi durchzugucken. Und das Einzige, was wir dafür brauchen, ist ein bisschen Zeit, ein paar Sekunden länger zu gucken und ein Interesse natürlich, dass wir uns nicht zufrieden geben mit dem Vordergrund, den wir sehen, sondern uns fragen, wow, das kann aber nicht alles sein. Was ist dahinter?
Zum Schluss frage ich Felix Grunau, ob er mir ein Koan mit auf den Weg geben möchte. Eines jener paradoxen Rätsel, die den Verstand so lange beschäftigen, bis er aufgibt und die Antwort auf das Rätsel aus der inneren Quelle kommt. Er sagt, ich hätte mir ja selbst schon ein Koan gestellt mit meiner Frage. Was ist Erleuchtung? Erinnerung an Weiberfastnacht. Ich stehe an der Fußgängerampel, neben mir eine Gruppe von Karnevalisten. Eine junge Frau, ganz in Gelb, spricht mich an, ob sie einen Brief für mich aufsetzen soll. Sie hat eine Computertastatur vor dem Bauch geschnallt. Ich sage, ja, warum nicht? Sie breitet die Finger über der Tastatur aus und fragt, an wen soll das gehen? Ich sage, ans Universum. Ihre Freunde lachen. Sie bleibt ernst, während sie tippt, und fragt beflissen, was soll ich schreiben? Ich antworte, keine Ahnung, Sie wollten doch den Brief für mich aufsetzen. Sie nickt und beginnt zu tippen und murmelt dabei langsam vor sich hin, ich lebe und ich lebe.
Die Erleuchteten. Von der Sehnsucht nach dem großen Durchblick. Feature von Sabine Fringes. Es sprach Kathleen Gavlich. Technische Realisation Kai Schliekelmann und Elke Steinort. Regie Eva Solloch. Redaktion Joachim Dix. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2019.
Spüren Sie das jetzt wieder sofort? Alles gut.